Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nebenwerte Welt im Gespräch. Heute nehmen wir ein Unternehmen genauer unter die Lupe, das sich selbst als Hightech Medical Hub versteht, die More Impact AG. Das Unternehmen setzt auf ein spannendes, aber auch durchaus aus meiner Sicht vor allen Dingen ungewöhnliches Portfolio, denn es geht hier von Inhalatoren für Rauchalternativen bis hin zu nadellosen Injektionstechnologien. Dabei geht es auch um Patente natürlich, um Märkte, die womöglich Milliardenvolumen bereithalten und um die Frage, wie sich medizinische Anwendungen mit Lifestyle-Produkten verbinden lassen. Darüber spreche ich heute mit dem Vorstandschef Dr. Gerald Schüssel. Herzlich willkommen.
Hallo.
Herr Dr. Schüssel, viele Anleger werden More Impact vielleicht noch nicht so gut kennen. Können Sie uns vielleicht erstmal das Geschäftsmodell Ihres Unternehmens vorstellen?
Ja, gerne. Das Geschäftsmodell unserer Firma ist relativ einfach. Wir sind eine Firma, die aus Patenten und Patentideen Produkte macht, um das ganz einfach auf einen Punkt zu bringen. Was ist der Ansatz? Normalerweise forscht ein Erfinder an seinen Ideen, an seinen Produkten und dann kommt er an die erste Hürde. Die erste Hürde heißt, ich muss jetzt meine Idee, mein Produkt absichern, sprich ein Patent anmelden. Dazu braucht man entsprechendes Know-how, was wir eben haben, und natürlich auch Geld, denn Patentanwälte wollen aufbezahlt werden. Und da sind die Patentanmeldungsgebühren noch gar nicht das große Thema, sondern es sind eher die Patentanwälte. Wenn ich das dann alles geschafft habe als Erfinder, dann kommt eigentlich schon die nächste Hürde, denn jetzt muss ich ja aus einem Patent ein reales Produkt machen, ein marktfähiges Produkt machen. Und das ist dann meist mit noch mehr Finanzbedarf versehen. Und da versuchen wir eben auch entsprechende Zugänge zum Kapitalmarkt über unsere AG-Struktur zu bieten und eben Gelder dafür einzusammeln und die eben zu investieren, sodass dann Produkte, Patente entstehen, die wirklich am Markt landen und vermarktet werden können.
Ich hatte es ja schon in der Anmoderation gesagt, Sie selbst bezeichnen ja More Impact als Hightech Medical Hub. Können Sie uns nochmal erklären, was Sie unter diesem Begriff verstehen?
Ja, Hightech erklärt sich von selbst. Also es geht quasi um wirklich innovative Sachen, die ein hohes Impact-Potenzial haben, die also wirklich eine Neuerung sind und auch mit technologischen Neuheiten verbunden werden. Medical auch selbst erklären. Es geht hauptsächlich um medizintechnische Sachen, wobei wir eben ja auch Abspaltungen oder Produktabspaltungen haben, die da aus dem Bereich ausscheren. Aber wir haben unseren Fokus gerade bei der Akquise der Patente in dem Medical-Bereich. Und der Hub beschreibt eigentlich genau das, was ich eingangs erklärt habe, eben, dass wir sozusagen eine Art Breeder sind, der sozusagen Patentideen aufnimmt, in sich aufnimmt und daraus sozusagen ein Produkt, ein marktfähiges Produkt generiert und das auch vermarktet.
Sie haben ja jetzt nun schon ein Produktportfolio aufzuweisen. Das reicht von der nadellosen Spritze namens Speed Inject bis zu diesen beiden Inhalatorentypen Z-Box und C-Box. Vielleicht können Sie mal noch kurz beschreiben, was sich hinter diesen Produkten jetzt im Einzelnen versteckt und was vielleicht auch die strategische Idee dahinter ist, gerade diese drei Produkte sozusagen unter ein Dach zu bringen.
Also die Idee ist, wie gesagt, die ich gerade schon erläutert habe. Das heißt, wir wollen einfach medizintechnische Innovationen fördern und denen quasi es ermöglichen, an den Markt zu kommen und damit eben auch Geld zu verdienen. Das heißt, entweder über entsprechende Lizenzierungen oder auch wieder Verkäufe von Patentgruppen. Das ist eben unser Geschäftsmodell, sage ich mal. Bei der Speed Inject ist das eine Patentgruppe, wo es sich um ein Produkt handelt, das ziemlich klar umrissen ist. Das ist eine nadellose Spritze. Da kann man vielleicht ganz kurz dazu sagen, es gibt schon nadellose Spritzensysteme, die sich alle deshalb nicht durchgesetzt haben, weil die meisten von denen mit Gas- und Federdruck arbeiten und quasi beim Beschleunigen, also wird immer ein ganz feiner Strahl erzeugt, der sozusagen die Haut durchdringt. Und beim Beschleunigen des Ganzen entstehen eben so hohe Druckunterschiede, dass die viele der Wirkstoffe in den Medikamenten eben kaputt gehen, weil das oft sehr komplexe Moleküle sind, die da eben vorhanden sind. Und wir haben ein anderes System, was eben eine andere Art von Beschleunigung erzeugt. Und dadurch bleiben die Wirkstoffe eben erhalten. Und deswegen glauben wir, dass dieses System sehr zukunftsweisend sein wird, weil natürlich eine nadellose Spritze extrem viele Vorteile hat, angefangen von dem Verletzungsrisiko, sowohl bei Patient als auch beim Personal, dem ganzen Müllthema. Also wenn Sie mal schauen, was an Einwegspritzen weltweit täglich verwendet wird, inklusive einer Nadel, die dann eben nicht nur Sondermüll, sondern auch noch gefährlicher Sondermüll ist, weil man sich dran verletzen kann. Wenn Sie sehen, wie häufig sich Personal in Kliniken auch damit sticht, sprich Infektionsrisiko, Untersuchungen, die nachfolgen, ob Infektionen entstanden sind und so weiter. Also da haben wir natürlich ein riesiges Potenzial, eben auch im Sinne von Impact und Nachhaltigkeit mit unserem System was zu erreichen. Die andere Patentgruppe ist eine Patentgruppe rund um ein Inhalatorsystem. Da ist das Ganze etwas komplexer. Bei dem Inhalatorsystem ist es im Prinzip so, dass wir aus diesem Patent, aus dieser Patentgruppe einige Produkte ableiten können, die natürlich alle mit dem ähnlichen Prinzip funktionieren, die aber unterschiedlichste Zielgruppen entsprechen. Wir haben auch mittlerweile haben wir es umbenannt, heißt nicht mehr C-Box, sondern M-Box. C-Box kommt tatsächlich ursprünglich aus dem Bereich Cannabis, also Inhalation von medizinischem Cannabis. Wir sind aber mittlerweile noch ein Step weiter. Wir haben quasi die Inhalation von jeglicher Art von Medikamenten.
Nochmal zu den Inhalatoren. Sie haben ja im Prinzip auch ein Produkt, was ist speziell auch auf Tabakprodukte ausgelegt ist. Wie kamen Sie zu dieser Idee?
Das ist im Prinzip, ich sag mal, ein kleiner Spin-off aus dem Ganzen. Ich muss dazu sagen, mit diesem Patent des Inhalators bewegen wir uns eigentlich in der Welt der gesamten E-Zigaretten, Heat-Not-Burn-Systeme, die auch im Rauchbereich unterwegs sind. Also wir haben, wie gesagt, zwei Bereiche. Das eine ist quasi der medizinische Bereich, das ist die M-Box, also Cannabis und alle inhalierbaren Medikamente. Und das andere ist eben der, ja, ich sage jetzt mal, Consumer-Bereich, der theoretisch auch adressierbar ist und den unser Medikament eigentlich abdeckt. Das geht jetzt vielleicht ein Stück zu weit, sage ich mal, ins Detail. Aber Fakt ist, dass wir hier auf dem Markt mit anderen zusammentreffen, wo wir eigentlich der festen Meinung sind, unser Patent greift als erstes. Und dementsprechend haben wir natürlich hier gewisses Konfliktpotenzial, aber natürlich auch entsprechendes Lizenzierungsmöglichkeiten. Letztendlich ist das Produkt, mit dem wir jetzt in 3 Tagen auf der Intertabak erscheinen, ist unsere Shisha to go, ist im Prinzip ein Spin-off, der es uns ermöglicht, jetzt erstmal am Markt präsent zu sein. Denn wenn wir natürlich kein Medizinprodukt haben und so weiter, haben wir andere Zulassungsvoraussetzungen. Wir sind damit schneller am Markt als mit anderen Produkten. Und wir können erstmal, wie sagt man so schön, unseren Claim abstecken. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir über das Produkt und über die Intertabak jetzt relativ schnell mit entsprechenden potenziellen Vertragspartnern, sage ich jetzt mal, ins Gespräch kommen können. Das ist einfach eine strategische Entscheidung gewesen. Letztendlich sehen wir dann, was sich daraus entwickelt. Wir arbeiten aber im Hintergrund natürlich vor allem daran, den medizinischen Inhalator an den Start zu bekommen. Das steht und fällt aber natürlich mit den entsprechenden Partnern.
Der Freizeitmarkt, den Sie ja letzten Endes mit auch mit Shisha to go adressieren, im Vergleich zu den medizinischen Anwendungen, die, wie Sie ja auch schon gesagt haben, von der Regulatorik deutlich anspruchsvoller sind. Kann man das jetzt so verstehen, tatsächlich, dass Sie sagen, wir versuchen jetzt erstmal den Lifestyle-Markt zu besetzen, um uns einen Namen zu machen, um dann halt später die höherwertigen und vielleicht auch höhermargigen Medizintechnik-Produkte dann entsprechend auch schneller am Markt platzieren zu können? Kann man das so zusammenfassen?
Ja, kann man im Prinzip so sagen. Also letztendlich geht es ja darum, wie ich auch eingangs schon erklärt habe, ist es ja so, dass die Patente immer an dem Thema Geld scheitern. Und dementsprechend ist natürlich unser Problem entsprechend auch Geld. Also das heißt, wir müssen natürlich schauen, dass wir, momentan werden wir halt von Investoren getragen sozusagen, die eben jetzt das übernommen haben, was der Erfinder oder was die Erfinder und Patentinhaber vorher nicht geschafft haben. Das heißt, wir haben eben Geld aufgetrieben, um jetzt eben die Produkte fertig zu machen und auf den Markt zu bringen. Und das Erste, mit dem wir es jetzt eben schaffen, ist jetzt das hier. Und es geht natürlich auch darum, jetzt irgendwann mal auch Returns zu generieren, wo wir natürlich jetzt irgendwann auch mal reales Business machen, um eben dann uns zumindest teilweise oder vielleicht sogar ganz darüber zu finanzieren. Mhm. Und natürlich, nachdem wir ja dieser Medical Hub sein wollen, ist dieser Consumer-Bereich für uns selber natürlich auch nicht unbedingt das, wo wir uns langfristig hin orientieren wollen. Das heißt, wenn wir es jetzt schaffen, über die Intertabak und unser Produkt sozusagen mit entsprechenden Interessenten zusammenzukommen, die sagen, wir finden das toll, können wir euer Produkt nicht haben, können wir das nicht lizenzieren, dann wäre unsere Lieblingslösung im Prinzip die, für den Consumer-Bereich sozusagen eine Lizenz zu vergeben an jemand, der sozusagen Produkte mit unserem Patent auf den Markt bringt. Mhm. Und wir würden sozusagen den medizinischen Bereich behalten und den weiterentwickeln. Das ist eine Wunschlösung. Okay. Hört uns ja jemand zu, der dann Interesse hat, mit uns zu sprechen. Aber ich sage mal, das ist so die Wunschlösung, die wir haben, weil wir natürlich schon diesen Medical Hub im Kopf haben und das auch weiterziehen wollen.
Da ich jetzt kein Patentanwalt bin, ich doch nochmal nachfragen. Sie haben ja zuletzt Patente sowohl in Europa als auch in den USA zugesprochen bekommen. Das sagt sich immer so leicht hin, aber was hat denn das für Bedeutung? Zum Beispiel gibt es da bestimmte Laufzeiten, gibt es da Einschränkungen oder wie können Sie sich damit vom Wettbewerb abgrenzen?
Ja, letztendlich geht's ja immer so, wenn man ein Patent anmeldet, dann hat man ja immer erstmal eine gewisse Frist, in der das Patent zwar da ist, es aber niemand sieht. Dann gibt's eine Phase, in der das Patent dann öffentlich wird. Hm. Und in der Phase sozusagen können dann auch Einsprüche gegen Patente eingereicht werden, die unter Umständen verhindern, dass das Patent zum Tragen kommt. Gewöhnlicherweise passiert es auch relativ umfangreich, gerade wenn es um Patente geht, in einem Markt, in dem wir hier uns tummeln. Da reden wir ja von sehr großen Marktplayern mit sehr großen Patentabteilungen, die das alles ziemlich genau im Blick haben. Und wenn da jemand kommt und irgendwelche Patente anmeldet, dann gibt's da eigentlich im Normalfall umfangreiche Einsprüche, die dann eben, wie gesagt, entweder widerlegt werden müssen, die dann das ganze Prozedere hinausziehen oder eben sogar verhindern, dass ein Patentanschluss erteilt wird. Ja. Und bei uns war es jetzt eben so, dass wir keine Einsprüche bekommen haben, was ziemlich ungewöhnlich ist. Also wir hatten eigentlich da schon was anderes erwartet. Und dementsprechend ist nach einer gewissen Frist die Einspruchsfrist durch. Und das bedeutet, dass das Patent eben rechtsgültig erteilt ist. Mhm. Das wiederum heißt dann, dass natürlich so ein Patent im Wert erstmal steigt. Wir haben ja Kapitalerhöhungen gemacht, in denen ja Patente eingebracht wurden, die eben ja zum Teil zwar angemeldet und eingereicht und so weiter sind. Das heißt, das Einreichungsdatum zählt ja immer, wenn es da um die Abwägung zu anderen Patenten geht, wer war zuerst da. Das heißt, das Patent war da, aber war eben noch nicht rechtskräftig, zumindest noch nicht alle. Und jetzt haben wir eben noch welche zusätzlich rechtskräftig auch noch machen können zu anderen, die wir auch bereits schon länger haben. Und das heißt natürlich, klar, Patentwert steigt erstmal tendenziell. Und ich habe natürlich jetzt eine andere Rechtsposition, wenn es um ja entsprechende Verletzungen von Patenten geht.
Hm. Hm. Sie hatten ja auch schon gesagt, es gibt in Ihren Bereichen gibt es schon sehr große Marktplayer. Das hört sich jetzt so ein bisschen danach an, als wenn Sie jetzt erstmal vorab oder voraussichtlich erstmal so ein Nischenplayer bleiben. Wie ist denn so ganz generell die Marktstrukturen oder sind die Marktstrukturen in diesen beiden Bereichen, die Sie adressieren? Was rechnen Sie sich da aus an Positionierung gegenüber den Großen? Ist da noch Platz, um da auch mit patentgeschützten Technologien seinen Platz zu finden?
Jein. Also der Hintergrund ist jetzt der, dass das Produkt, mit dem wir jetzt rauskommen, das war ja auch genau der Hintergrund, warum wir das gewählt haben, ist im Prinzip, nicht im Prinzip, sondern ist momentan konkurrenzlos. Also sprich, es liegt, es ist eine mobile kleine Shisha, die also mit wirklichem Shisha-Tabak und einem Wasserbad sozusagen arbeitet. Also die aktuellen marktbefindlichen Shishas, die sich so nennen, die mobilen, sind eigentlich im Prinzip nichts anderes wie E-Zigaretten. Also die verdampfen Liquid, wo eben das Glycerin den Rauch erzeugt. Und wir haben eben bei unserem Gerät eben Shisha-Tabak drin, da ist natürlich auch Glycerin drin, aber eben auch richtiger Shisha-Tabak. Oh. Und insofern, und das Ganze blubbert eben danach auch durch drei kleine Wassertanks. Und das Ganze ist eben relativ kompakt, auch fürs Taschenformat, läuft nicht aus. Also ich kann es jederzeit wieder einstecken, kann wieder neu anfangen zu rauchen, weil ich eben keine Kohle auflege, die irgendwie, wenn sie mal brennt, dann eben brennt. Sondern ich kann in dem Moment, wo ich nicht mehr ziehe, wird es nicht mehr erhitzt und ich kann das Ganze wieder in die Hosentasche stecken. So ein Produkt gibt es gerade nicht. Okay. Und insofern haben wir uns das auch ganz bewusst herausgesucht, weil es quasi einen Randmarkt derer betrifft, mit denen wir eigentlich dann in Clinch gehen wollen und müssen, so dass wir eben entsprechende Aufmerksamkeit bekommen. Wir gehen aber davon aus, dass wir hier einen doch auch sehr interessanten Markt haben. Und wie gesagt, bei uns ist es eben so, dass wir jetzt mit einer Nischenbesetzung eigentlich momentan sehr zufrieden sind. Und jetzt in der Tabak auch mal sehen wollen, wie kommt das Ganze letztendlich auch jetzt beim Fachpersonal an. Wir haben natürlich uns umgehört, wir haben mit vielen Leuten gesprochen, wir haben das Gerät vorgestellt. Es kam überall extrem gut an. Aber Fachpublikum, also sprich, die dann quasi in der geballten Kraft sich das anschauen und dann entweder nicken oder Kopfschütteln, das sind wir jetzt eben sehr gespannt, ob wir da uns entsprechend richtig aufgestellt haben. Und dann schauen wir mal, was in dem Markt noch passiert. Also wir haben jetzt momentan nicht vor, als nächstes Produkt dann irgendwie eine Heat Not Burn IQOS 3 auf den Markt zu bringen, zum Beispiel, sondern wir werden jetzt einfach mal gucken, wie wir mit unserem Produkt landen und welche Gespräche sich aus sowas ergeben.
Das klingt jetzt von der Zielrichtung auch alles sehr global. Gibt es denn jetzt besondere Zielmärkte, die Sie anpeilen, jetzt Europa, USA oder nur Deutschland?
Also momentan gehen wir jetzt auf den deutschsprachigen Raum eigentlich gerade los, was unsere Vertriebsaktivitäten betrifft. Okay. Wobei wir, die Intertabak ist eine internationale Messe und wie Sie sicher denken können, ist der Shisha-Markt, Deutschland ist ein relativ guter Shisha-Markt sogar, aber ist der nicht schwerpunktmäßig europäisch geprägt. Und insofern sind wir eigentlich jetzt offen für alles, sage ich jetzt einfach mal. Also letztendlich, je nachdem, mit wem wir jetzt hier auf der Intertabak auch Kontakte bekommen, der Vertriebswege in welche Regionen der Erde hat, muss man sich das einfach angucken. Und wenn jemand eine Lizenz für die arabische Welt haben will, warum nicht? Letztendlich ist es tatsächlich global aufgestellt, wobei wir natürlich, was unsere Vertriebskraft, und jetzt sind wir auch wieder bei den Finanzen, wir haben natürlich auch nicht unendlich viel Budget, um jetzt quasi weltweit eine Marketingkampagne zu starten oder sowas, sondern wir werden einfach jetzt eher über den Fachhandel und über die, die Leute im Markt gehen, die uns dann halt entsprechend in die einzelnen Länder hieven. Und dann denke ich mal, kommt eins zum anderen. Wenn wir mal in 2, 3 Regionen auf dem Markt sind, dann wird man in dem Shisha-Markt sehr schnell von uns Kenntnis bekommen. Und dann gibt sich so eines das andere, denke ich mal.
Wie sieht denn jetzt Ihr Fahrplan für die nächsten 2 bis 3 Jahre aus?
Also unser Fahrplan sieht so aus, dass wir jetzt eben Zug um Zug die Produkte, die eigentlich jetzt schon mehr oder weniger fertig sind, an den Markt bringen wollen. Start ist jetzt unsere Shisha to go. Wie gesagt, da sind wir jetzt, fahre ich morgen auf die Messe zum Aufbau und dann sind wir auf den Intertabak. Der Inhalator für das medizinische Cannabis ist auch fertig. Das heißt, da könnten wir mit entsprechenden formalen Schritten noch wie Zulassungen und so weiter, würde ich mal sagen, so innerhalb von 3 bis 6 Monaten aktiv werden. Da ist natürlich ein Wunsch von uns, dass zum Beispiel unser Inhalator auch verschrieben werden kann. Also wenn ich medizinisches Cannabis verschrieben bekomme, kann der Arzt eben auch den Inhalator dazu verschreiben. Und das bedeutet halt, dass wir eben auch eine entsprechende kleine Zulassung brauchen und auch eine kassenärztliche Zulassung, dass wir eben so eine Abrechnungsnummer bekommen. Das wäre natürlich unser Wunsch und das eigentlich auch die Voraussetzung, dass wir das schön in den Markt bringen können. Und das braucht einfach ein bisschen Zeit. Also das kann man nicht übers Knie brechen. Als nächstes hätten wir dann auch noch die Speed Inject, die eigentlich auch soweit fertig ist. Da haben wir jetzt noch ein bisschen Elektronik. Momentan ist es so, wenn Sie da etwas injizieren wollen, dann muss ja die entsprechende Menge und die Stärke eingestellt werden, damit sichergestellt wird, wie tief wird eine bestimmte Menge injiziert. Und das machen wir momentan noch manuell. Aha. Und das soll aber natürlich dann über eine entsprechende Elektronik entweder halbautomatisch oder ein automatisch eingestellt werden. Die Elektronik haben wir noch nicht entwickelt. Das sind die Bauteile da, aber die muss noch programmiert werden. Das ist eigentlich der Hauptteil sozusagen der Programmierung. Die steht noch aus. Aber ist aber auch etwas, was dann relativ flott geht. Hängt hier jetzt wieder am Geld. Da brauchen wir jetzt auf jeden Fall mal 100 oder 200.000 Euro, um das sauber zu programmieren, beziehungsweise dann auch entsprechend zu testen. Wir müssen ja dann quasi auch nachweisen, dass die programmierten Werte auch tatsächlich erfüllt werden. Also, ja, wenn Sie sagen, es muss 0,13 Zentimeter tief, dann heißt es einfach, wenn wir das eingestellt haben, müssen wir auch nachweisen, dass danach das auch so passiert ist. Das heißt natürlich auch entsprechende medizinische Testreihen. Wir haben das Glück, dass wir natürlich den Wirkstoff nicht testen müssen. Den hat ja jemand anders getestet. Wir haben hier nur das Verabreichungsinstrument. Aber dennoch müssen wir unsere Tests so weit durchführen, dass wir eben sagen, das funktioniert. Und zweitens, was wir noch umfangreich nachweisen müssen, dass der jeweilige Wirkstoff, für den wir das Gerät freigeben, eben nicht zerstört wird. Das heißt, dass danach, nach der Injektion, der Wirkstoff noch wirksam ist. Und das heißt quasi, für jeden einzelnen Wirkstoff brauchen wir da eine kleine Testreihe, wo wir dann an entsprechende Institute gehen müssen, die dann sozusagen den Wirkstoff durch unsere Speed-Inject schießen und dann danach untersuchen, sind dort die Wirkstoffe genauso noch biologisch aktiv wie vorher. Genau. Und das ist so der Step, den wir jetzt eins nach dem anderen durchgehen. Ja. Das heißt, wir schauen, dass wir unsere Produkte wie bisher einfach weiterentwickeln, weiter nach vorne bringen. Ja. Je schneller wir über eins der Produkte Return generieren, desto schneller geht das Ganze, weil wir dann natürlich umso mehr investieren können. Und dann hängt es eben auch davon ab, wer mit uns zusammenarbeiten will. Auch da gibt es ja Deals, wie das ein Pharmahersteller kommt und sagt, also euer Produkt würde ich gerne nehmen. Und wir sagen, okay, wir bräuchten aber jetzt zur Fertigstellung noch 400.000 oder 500.000 Euro, damit wir alles fertig machen können. Und er sagt, okay, ich finanziere es vor, dafür kriege ich aber einen besonderen Deal. Da geht's auch schnell. Also das sind jetzt die Punkte, wo wir noch ein bisschen in der Variabilität drin sind. Mhm. Ich kann momentan als Vorstand immer nur so weit planen, wie ich eben auch über die Finanzmittel verfüge. Und das tun wir gerade. Dann müssen wir halt mit unseren Investoren immer besprechen, welches Projekt gehen wir als nächstes an. Aber wir haben eben nicht die Power, gerade alle Projekte gleichzeitig anzugehen. Das wäre einfach gerade ein bisschen viel. Deswegen haben wir gesagt, wir fokussieren uns jetzt und machen jetzt eins nach dem anderen, so dass möglichst schnell jetzt Returns entstehen.
Also im Prinzip jetzt erstmal mit Shisha to go den Markt erschließen und Geld einsammeln im operativen Geschäft und dann die anderen nach und nach.
Genau.
Okay. Herr Dr. Schüssel, herzlichen Dank für Ihre Ausführung. Wir sind gespannt, wie Sie sozusagen Ihren technologischen und geschäftlichen Fahrplan weiter abarbeiten können. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder, wenn es dann auch darum geht, dass Sie erste richtig handfeste operative Ergebnisse vorweisen können. Bis dann. Alles Gute.
Vielleicht kommen Sie auf die Intertabak.
Ja, ich bin seit einigen Jahrzehnten nicht Raucher.
Nun geht ihr eher um die Sache.
Okay. Und wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch gerne meinen Podcast Nebenwerte Welt im Gespräch. Er ist auch auf Spotify, Apple Podcast oder direkt auf Podigy erreichbar. So verpassen Sie dann natürlich keine weiteren Gespräche mit spannenden Entscheidern aus der Welt der Nebenwerte. Das war's dann für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.